Bodenständig, vom Himmel inspiriert. So heißt es in eurer Vision. Habe ich draußen wieder gelesen und ich finde das ein wunderbarer Beschrieb, für was es bedeutet, Christ zu sein. Bodenständig und vom Himmel inspiriert. So quasi die Füße auf dem Boden, den Kopf im Himmel. So leben wir das Gebet Jesu, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und diese Sehnsucht, die ist tief in mir verankert und verwurzelt. Ich wünsche mir ein Leben, wo es himmlisch zu und her geht. Am liebsten bei meinen Liebsten, ja, in der Gemeinde, in der Kirche, ein Leben, wo der Himmel so richtig greifbar ist. Kennt ihr diese Sehnsucht? Wer kennt diese Sehnsucht? Mal Hand hochheben. Also diese Sehnsucht, die uns doch alle verbindet, die Sehnsucht nach Himmel. Vielleicht der beste Beweis dafür, dass der Himmel tatsächlich noch kommt. Ich weiß nicht, wie es mit euch damit geht. Manchmal finde ich aber diese Art zu leben auch sehr anstrengend. Irgendwie ermüdend. Besonders dann, wenn der Himmel sich nicht so ereignet, wie ich mir vorstelle, dass er sich ereignen sollte. Ja, wenn es himmlisch zu und her geht, ist nicht sehr anstrengend. Aber in diesen Momenten, wo es nicht so geht, wie ich mir vorstelle, wie der Himmel sein sollte, wird es anstrengend für mich. Mein Jahresmotto in diesem Jahr ist momentan, es darf auch anders gut kommen. Ja? Es darf auch anders gut kommen. Das ist leicht gesagt, schwieriger gelebt, habe ich bemerkt in diesem Jahr. Da haben es die Anhänger des Buddhismus doch irgendwie leichter. Ja, die fernöstlichen Religionen, die raten gar nicht in dieser Spannung zu leben. Die Meister des Ostens lehren, willige ein in die Geschehnisse, lass los und übe dich im Nichtwollen. Überwinde die Wünsche nach dem Himmel, so wirst du nicht enttäuscht. Musst nicht mit Enttäuschung leben. Und deine Leiden werden aufgelöst. Jesus hingegen lehrt uns, dass Christsein neben dem Bodenständigen die Annahme von dem, was ist, bedeutet, die Wirklichkeit zu provozieren. Ja, da sagt er durch diesen steilen Satz, habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg spräche, heb dich und wirf dich ins Meer und zweifelt nicht in seinem Herzen, sondern glaubt, dass es geschehen würde, was er sagt, so wird es ihm geschehen. Darum sage ich euch, alles, was ihr betet und bittet und glaubt, glaubt nur, dass ihr es empfangt. So wird es euch zuteil werden. Jesus ernst zu nehmen bedeutet, die Wirklichkeit, die Berge, so wie sie sind, zu provozieren, dass sie sich erheben und versetzen. Jesus provoziert uns zu einem Leben, das bodenständig den Himmel auf die Erde herunterbittet. Was wir nicht für möglich halten, sondern vertrauensvoll vom Himmel inspiriert einzuwirken auf die Wirklichkeit. Das ist ganz etwas anderes und ist auch anstrengend. Nämlich dann, wenn sich der Himmel nicht so ereignet, die Berge nicht so versetzen, wie ich darum gebeten habe und bitte, dass sie sich doch versetzen sollten. Wenn das angebrachte Ereignis, der konkrete Berg, sich nicht versetzen lässt. In diese Spannung will ich heute Morgen mit euch eintauchen. Das ist das, was mich bewegt. Dazwischen drin zu leben, bodenständig und vom Himmel inspiriert. Das macht nur jemand, der daran glaubt, dass Wunder geschehen. Wenn ich nicht daran glauben würde, dass Wunder geschehen würde, müsste ich mich nicht damit auseinandersetzen, wenn sich die Berge nicht so versetzen, wie ich mir vorstelle, dass sie sich versetzen möchte. Also nur der gläubige Christ setzt sich damit auseinander. Warum und wie gehe ich mit dem um, wenn sich die Berge dann nicht so versetzen, wie ich es mir vorstelle? Das ist mir ganz wichtig, das hier deutlich zu sagen. Ich glaube an Bergversetzungen. Es gibt vielleicht, ich möchte es heute Morgen mal auf drei beschränken, drei Möglichkeiten zu reagieren, wenn sich die Berge nicht so versetzen, wie ich mich das vorstelle. Die erste Möglichkeit wäre, ich integriere die Enttäuschung. Ja, enttäuscht heißt ja, die Täuschung ist zu ihrem Ende gekommen. Darum bin ich enttäuscht. Ja? Ende, fertig. Die Täuschung ist offensichtlich. Ich bin getäuscht. Eigentlich ist es auch mehr als ein Fühlen, weil es ist ja wie ein Faktum jetzt da. Es ist so. Es wird nicht so kommen, wie ich es mir erhofft, erbetet, erbittet habe. Vielleicht manchmal noch in der Spannung, noch nicht. Ja? Aber doch schon recht enttäuscht. Eine gängige Reaktion, diese Enttäuschung zu integrieren, so quasi, wir müssen jetzt einfach mal realistisch sein. Ja? Bodenständig. Füße auf dem Boden halten und realistisch bleiben. Ja? Und wir lernen jetzt etwas aus diesem Ereignis. Der Mensch ist ja lernfähig, lernt bis zum Ende und er lernt auch von diesen Ereignissen. Die Wahrnehmung, so wie wir gestrickt sind, Menschen könnte man sagen, ist wie, wir schauen durch zwei Brillengläser in die Welt hinaus und nehmen wahr. Und das eine Brillenglas ist unsere Erfahrung. Was wir erfahren haben, das wirkt immer auf unsere Wahrnehmung. Also da wäre jetzt die Erfahrung, Berge lassen sich nicht so versetzen, wie sie sind. So schaue ich durch das eine Glas. Das andere Glas unserer Wahrnehmung ist unsere Bedürfnisse, Grundbedürfnisse. Hier könnte jetzt das Grundbedürfnis wirken, ich möchte um Himmels Willen nicht noch einmal enttäuscht werden. Ja? Ja, das möchte ich nicht noch einmal erleben. Und so schaue ich durch diese beiden Brillengläser jetzt alles an und ich stutze dem Glauben die Flügel der Hoffnung. Ja, wir sind jetzt einfach bodenständig. Fast ein bisschen, darf ich das sagen, fernöstlich. Wir nehmen einfach die Sachen an, so wie sie sind. Ganz realistisch und lernen meditativ damit leben. Fertig. Wir stutzen unserem Glauben die Flügel der Hoffnung. Der Himmel, liebe Freunde, der hat schwer mit diesen erwachsenen Christen. Ja? Der hat schwer mit diesen erwachsenen Christen. Sie sind so erfahren. Sie hegen und pflegen ihre Enttäuschungen und halten das für einen erwachsenen Glauben. Die Wirklichkeit provozieren ist etwas für Kinder. Für Menschen, die Kinder bleiben von ihrem Vater. Dem Vater und Schöpfer des Universums. Und immer wieder erneut ihr Zutrauen in diesen Vater setzen. Enttäuscht heißt lieber nur bodenständig durch das Leben gehen als Christ. Die zweite Variante, ist das, ich sehe das nicht genau da, brutal weiterglauben. Beobachte ich auch ab und zu. Ich habe das Wort brutal extra verwendet. Einfach brutal weiterglauben. So im Sinn, wir beten stur weiter. Dieser Berg wird sich doch noch versetzen lassen. Ja, da muss man nur ein bisschen mehr dranbleiben. Schmerzvoll muss dieses Leid weggebetet werden. Da braucht es vielleicht ein bisschen mehr Engagement. Vielleicht müsste ich auch ein bisschen praktisch nachhelfen, wenn der Himmel nicht alles ganz genau bemerkt, wie es jetzt werden könnte, wenn ich ja die Möglichkeit habe. Und wenn das nicht hilft, dann gehen wir ins Fasten. Ja? Und wenn das nicht hilft, dann werden wir anklagend. So im Sinne von unseren Geschwistern im Alten Testament, die da in Jesaja 58, 3 ausdrücken. Warum fasten wir? Und du siehst uns nicht an. Warum kasteien wir unseren Leib und du willst nichts wissen? Gott, was ist eigentlich dein Problem? Wir glauben hier und du? Diese Spur von der Anklage Gottes dann weiterverfolgt, wird irgendeinmal in der Abwendung von diesem Gott landen. Brutal weiterglauben könnte auch bedeuten, ich verschiebe jetzt das Problem, das vielleicht nicht ganz so gläubig sein, auf die anderen Gläubigen. Ja? Wahrscheinlich glaubt der Daniel zu wenig, darum geschieht hier ja auch nichts. Ja? Wenn nur ein bisschen mehr geglaubt werden würde von euch, dann würde hier ja wohl auch mal die Post abgehen und der Himmel sich ein Stück mehr ereignen. Aber ihr glaubt ja gar nicht so richtig. Brutal weiterglauben. Die dritte Möglichkeit wäre, der Frage, die hier jetzt entsteht, Raum zu geben. Dieser Frage, die in dieser Spannung jetzt entstanden ist, Raum zu geben. Sie zu teilen mit dem, der sagt, ich bin da. Bewegen. Wenn ich bete, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und es ereignet sich jetzt nicht so, wie ich mir den Himmel vorstelle. Dann ist ganz wichtig, denke ich, dieser Frage, dieser Spannung im Leben Raum zu geben. Denn sie weist vielleicht auf etwas Wesentliches hin. Zu meinem Leben gehört schon seit jungen Jahren dazu, dass manche Berge sich nicht haben versetzen lassen, wie ich mir das vorstelle. Wenn ich geheilt worden wäre von meinem Rückenleiden, würde ich nicht hier stehen. Mit gut 20 Jahren habe ich meinen Rücken stabilisieren lassen müssen mit 4 Schrauben. Nur diese Wende hat dazu geführt, dass ich heute da bin, wo ich heute bin und solche dumme Fragen stellen. Ja, ich würde mein Rückenleiden nicht hergeben für den Preis, den ich zahlen müsste, wenn ich da geheilt worden wäre. Also rückblickend ist das eine gute Geschichte. Aber es gibt auch andere Geschichten, so Fragengeschichten. Ich habe so mit 25, 26 in einem Konfirmandenlager miterleben müssen, war Teil des Leitungsteams, als ein Junge ertrunken ist. Wir haben gebetet. Der Himmel hat sich nicht so ereignet. Also wenn ich jetzt da weiter manche Dinge darüber ausführen, dann möchte ich auf etwas Wesentliches hinweisen von uns allen Pastoren, Pastorinnen, die predigend wirken. Unsere Theologie ist immer auch ein Stück Biografie. Auch ich nehme durch Brillengläser wahr, was ich euch präsentiere. Ich möchte euch ein paar Aspekte jetzt mit euch anschauen, die mir helfen, in dieser Spannung unterwegs zu sein. Gefärbt natürlich durch meine Geschichte. Ich kann nicht anders. So bin ich. Für mich ist an dem Punkt ganz wichtig, diese Offenheit zu leben. Ich bete fast jeden Tag, Geist des lebendigen Gottes, öffne mich. Je älter ich werde, desto mehr bemerke ich, wie verstockt ich zuweilen bin. Ja, ich bin nicht mehr verstockt als früher. Ich bemerke es, Gott sei Dank, vielleicht ein bisschen besser heute. Ja, aber ich bete jeden Tag gegen die Verstockung. Öffne mich. Öffne mich. Und auch in dieser Situation bete ich, öffne mich, öffne mich. Martin Schleske sagt, die wichtigen Fragen des Lebens haben die Würde, durchlebt zu werden. Die wichtigen Fragen des Lebens haben die Würde, durchlebt zu werden. Gehen wir jetzt einmal zu dieser Glaubensgeschichte oder zu dieser Leiden-Glaubensgeschichte, die manchmal im Zusammenhang mit diesem Vers hingezogen wird. Wer von euch glaubt, dass Gott der Vater, der Schöpfer des Universums ist, der Urheber allen Seins und dass Jesus, der von sich behauptet, die Fleischwerdung Gottes zu sein, das tatsächlich ist. Wer das glaubt, bitte ich einmal aufzustehen. Zu manchen Dingen muss man einfach stehen. Ja? Ist wichtig. Zu manchen Dingen muss man einfach stehen. Allen, die noch sitzen oder vielleicht im Herzen lieber sitzen geblieben wären, darf ich sagen, der Glaube ist ein Geschenk. Ihr dürft einfach darum bitten. Der Glaube ist ein Geschenk. Man darf einfach darum bitten. Allen, die jetzt stehen, darf ich sagen, ganz etwas Wichtiges. Euer Glaube ist, mit eurem Glauben ist alles in Ordnung. Ja? Das ist nicht zu wenig Glaube. Ist alles in Ordnung. Ihr zweifelt nicht, dass der Schöpfer des Universums Berge versetzen kann. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Wir Christen glauben an einen großen Gott, nicht an einen großen Glauben. Wir glauben an einen großen Gott, der sich uns in Jesus zeigt, damals wie heute. Vertrauensvoll auf diesen Gott zu hoffen, ist es alles, was es braucht. Ja, er ist der Schöpfer des Universums. Er kann Berge versetzen. Glauben an Gott, Glauben kann man vielleicht so vergleichen wie mit diesem Lichtschalter. Ja, wenn ich glaube, drücke ich auf diesen Schalter. Ich bin nicht die Energie, die fließt. Ich bin nicht das Kraftwerk. Aber wenn ich da drauf drücke, dann glaube ich, dass die Energie, das Kraftwerk fließt. Das Glaube. Glaube ist die, das Gebet ist die Erlaubnis, dass der Strom Gottes fließen darf. Das glaube ich. Wenn er anders fließt, als ich mir das vorstelle, heißt das nicht, dass das Kraftwerk nicht vorhanden ist und dass der Strom nicht fließt. Andy Wright hat ein kleines Büchlein geschrieben mit dem Titel Kleiner Glaube, großer Gott. Der kleine Glaube an einen großen Gott ist alles, was es braucht. Mir gefällt die Haltung von David, der an der Hoffnung den Kopf im Himmel festhält und bodenständig gleichzeitig ist. Sein erstes Kind mit Bathsheba ist am Sterben. Was macht er? Er betet, er fastet, er isst nicht. Das Kind stirbt. Die Leute um ihn herum haben Angst. Was geschieht jetzt mit diesem König? Fällt er total durch oder wie geht die Geschichte weiter? David steht auf, als ihm die Botschaft gebracht wird, wischt sich, isst und nimmt seine Tätigkeit auf. Die Leute sagen, wie sollen wir das verstehen? Als das Kind noch lebte, hast du geweint und gefastet und nun, wo es gestorben ist, stehst du auf und isst. Doch David sagte, solange das Kind noch lebte, habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, vielleicht hat der Herr doch noch Erbarmen und mit mir und lässt es am Leben. Aber nun ist es tot. Was soll ich mich da noch engagieren oder kasteien? Ich kann es ja doch nicht wieder zum Leben erwecken. Ich folge ihm einmal nach, aber zu mir kommt es nicht mehr. David betet hoffnungsvoll. Und wenn es nicht so kommt, wie er sich's gewünscht hat, geht er nicht in das Meer der Enttäuschung baden und wird ein Realist. Ich bleibe am Lichtschalter hoffnungsvoll und weigere mich, auch wenn es anders gut kommt, die Flügel der Hoffnung stutzen zu lassen. Das führt zu dem, dass ich hörend an diesem Lichtschalter bleibe. Ich blicke auf zu meinen Bergen. Ich blicke auf zu den Bergen, nicht meinen Bergen, Schweizer natürlich, oder? Ich blicke auf zu den Bergen. Ja? Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Also es ist ganz wichtig, in dieser Phase den Kopf im Himmel zu halten. nicht aus dem Himmel nehmen, im ganz nah am Himmel zu bleiben. Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Hörend bewege ich meine nicht erhörte Bergversetzungsbitte vor diesem Gott. So inspiriert von Jesaja 30, 15, wo in einem Lied, wo wir vorher gehört, gesungen haben, angeklungen ist: Wenn ihr zu mir umkehrt und stille seid, stille haltet, dann seid ihr stark. Wenn ihr gelassen abwartet und mir vertraut, dann werdet ihr gerettet. Stark gerettet habe ich umgekehrt. Ist Umkehr gefragt? Wäre hier die Frage. Gott, ist Umkehr gefragt? Suche ich meinen Himmel? Habe ich mich verrannt? Wieso bete ich so stur? Bin ich so beharrlich? Bin ich etwa verstockt? Geht es gar nicht um den Berg, den ich versetzen möchte, sondern um einen anderen Berg? Bete ich um die richtige Bergversetzung, Gott? Ich bete heute immer mehr, Gott, in so solchen Situationen, Gott, was möchtest du eigentlich, dass ich bete? Was ist das angebrachte Gebet in dieser Situation? Was empfindest du über das, was hier geschieht? Was sind deine Gedanken? Nicht die Dinge einfach schnell wegbeten. Martin Schleske schreibt in seinem Buch an einem anderen Ort: Können wir etwa tun und lassen, was wir wollen, und dann einen verkehrten Lebenswandel wegbeten? Können wir eigentlich tun und lassen, was wir wollen, und dann einen verkehrten Lebenswandel wegbeten? Manche Dinge, die sich hier ereignen, sind ja Konsequenzen aus anderen Dingen, die ich selber veranlasst habe. Und das finde ich eine wichtige Frage. Für euch das so ein bisschen mitzugeben, kleines Beispiel von mir, banal, nur banales Beispiel. Ich habe seit vielen Jahren Probleme mit meinen Knien. Fußballer, so in Jugendjahren, ja, nie gedehnt. Manchmal zum Doktor gegangen, der hat dann gesagt, muss das und das machen, nie praktiziert. So, oder? Im Laufe der Lebe, ich jogge immer noch, habe ich dann so 3, 4, 5 Jahren bemerkt, das ist äußerst schmerzhaft geworden, zu joggen. Mache ich trotzdem, ich bin stur. Ja, ist gut und ist wichtig. Ja. Aber ich konnte vielleicht etwa bis hierhin, das ist so meine normale Haltung. Und da stellt es an, Punkt, fertig, aus. Ja, ich habe gebetet, ich weiß noch, ich war in Rasa in einer Meditationswoche. Ich hatte noch einen Meniskusriss und das war dann alles wieder ein bisschen verheilt. Gott, nimm mir doch bitte diese Schmerzen. Und dann bin ich so runtergegangen, dann ist es wieder gestochen. Ja. Und irgendwo, ich weiß nicht mehr genau wann, bin ich auf etwas gestoßen und gesagt, Erwin, vielleicht könntest du einmal beginnen zu dehnen. Ja, wäre ja mal ein Versuch wert. Jetzt dehne ich 3 Jahre. Ja? Und ich habe keine Schmerzen beim Joggen mehr. Dieses Knie wird irgendwann mal auch kaputt gehen und ich werde wieder Schmerzen haben und habe manchmal Schmerzen. Aber das ist mir in den Sinn gekommen, als ich den Satz von Schleske gelesen habe. Können wir, wie sagt er es, tun und lassen, was wir wollen und dann einen verkehrten Lebenswandel, mir nichts, dir nichts, in diesen verkehrten Lebenswandel Heilung hineinbeten? Ich meine, Jakobus ratet aus diesem Grund bezüglich bei seinem Text zum Thema Heilung vielleicht, dass der Heilung vorangeht, dem Gebet um Heilung, einander die Sünden zu bekennen. Den verkehrten Lebenswandel, der mich in diese Situation gebracht hat, wo ich heute bin, zu bekennen Und Gott kann trotzdem gnädig sein. Also ich sage nicht, das ist einfach so. Aber es wäre wahrscheinlich auch gut, wenn sich der Himmel nicht so ereignet, wie ich es mir vorstelle, dieser Spur nachzugehen, ob hier etwas drin ist, das vielleicht auch noch in Ordnung getan werden müsste. Weiter die Frage vor Gott zu bewegen, ob das, was wir beten, dem Namen Jesu entspricht. Atmet es seine Art und Weise? So analog zu Matthäus 18. Im Stillehalten bemerke ich dann oft auch, dass ich doch sehr dazu neige, Gott irgendwie doch noch den Arm hinten hochzudrücken. Ja? Also ich kann schon sehr beharrlich an dem dranbleiben. Was ich finde, das müsste sich jetzt ereignen und mich nicht dem anderen aussetzen. Manchmal ist wirklich diese, und das vielleicht öfter, als wir uns das lieb ist, ist diese Spannung eigentlich etwas, was uns Gott darauf hinweisen will, hey, hier ist irgendetwas verstockt bei euch. Bei Verstockung braucht es manchmal einen Stoß von außen. Manchmal kommt dieser Stoß auch direkt von Gott, damit wir auf die rechte Spur kommen. Dazu dieses Bild. Es ist ein happiger Text, ein happiger Vers, der da im 5. Buch Mose steht, wo Mose davon spricht, wie Gott das Volk führt. Er ging mit ihnen, dem Volk, um wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lehrt. Der scheucht sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug und wenn sie fallen, ist er da. Er breitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf. So hat der Herr sein Volk geführt, der Herr allein, kein anderer Gott. Wenn das Volk Israel so geführt wurde, könnte es dir und mir auch so geschehen. Vielleicht auch der ethige Lindenwiese, vielleicht auch der ethige Diesbach. Ja, wie ein Vateradler, wie eine Mutteradler. Ich bin in der Biologie nicht sehr bewandert, darum weiß ich nicht, was jetzt das Richtige wäre. Ja, aber wie ein Vateradler oder ein Mutteradler seine Jungen aus dem Nest scheucht, macht es Gott. Mit dir, mit mir. Mit uns als Gemeinden, da waren wir doch gerade so richtig gut eingerichtet. Nest, sicher, geborgen, Fragen sind geklärt, Nahrung kommt, immer angeflogen, alles läuft wunderbar, tipptopp eingerichtet, oder? Und jetzt werden wir aus diesem Nest gescheucht. Und wir stürzen ab. Ja, das erste ist Absturz. Ja? Wir stürzen ab. Wir fallen. Absturz, fallen. Wir hatten uns doch gerade so gut eingerichtet. Und jetzt, was geschieht in diesem Fall, muss man sich mal vorstellen. Vielleicht, wenn man geübter ist, so im Lauf des Lebens, in diesen Fallbewegungen Gottes, geht es ein bisschen besser, aber normalerweise wahrscheinlich schreien wir. Ja, macht uns Angst. Füllt uns mit Sorge. Und vielleicht in diesem Geschrei können wir gar nicht mehr wahrnehmen, dass da der Vateradler, die Mutteradler da ist und Sicherheit bietet. Wir werden nicht aufschlagen. Wir werden nicht aufschlagen. Er ist da, er breitet seine Schwingen unter uns auf und er fängt uns auf. So habe ich das schon oft erlebt. Und jetzt ganz wichtig, warum werden wir aus dem Nest unserer Sicherheiten gestoßen? Warum? Nicht damit wir abstürzen, damit wir fliegen lernen. Es bedeutet zu üben, zu was wir in Wahrheit berufen sind. Fliegen lernen für den Adler. Es bedeutet zu lernen, zu was wir in Wahrheit berufen sind. Darum werden wir aufgescheucht. Aus dem Nest gestoßen. Manche Verunsicherung muss uns wohl zugemutet werden, damit der Glaube nicht zu einer toten, starren Gewissheit wird. Zum Glaubensweg gehört es, aufgestört zu werden und dazu zu lernen. Lebenslang. Wir bleiben Lernende, das ist unsere Berufung. In diesem Fall lernen wir auch, und jetzt kommt ein uraltes Wort, was Gottesfurcht bedeutet. Was Gottesfurcht bedeutet. Gottesfurcht bedeutet, zuzulassen, dass mein Leben und mein Glaube anders sein kann und ich es erlaube, Gott erlaube, dass er es so gestaltet, wie er es gestaltet. Es darf auch anders gut kommen. Ja, und vielleicht es kommt einfach anders und ich weiß noch gar nicht, wie es gut kommt. Aber ich bleibe in Ehrfurcht, in Gottesfurcht an meinem Gott dran. Nicht die billige, schnelle Antwort formt unser Leben, sondern die Frage zuzulassen, zu akzeptieren und aus Gottes Hand zu nehmen, formt unser Herz. Manchmal bleibt es ja auch länger diffus und manche Fragen werden nie richtig beantwortet. Und trotzdem formen sie uns in das Ebenbild Gottes, machen uns schöner, gottähnlicher, und in diesem Sinn sind sie sehr kostbar. Wenn wir bodenständig den Kopf im Himmel halten und in dieser Spannung unser Leben leben. Darum, ich finde das eine wunderbare Vision. Wenn sich die Berge nicht so versetzen, wie du dir erhofft hast, dass sie sich versetzen lassen würden, integriere nicht die Enttäuschung in dein Leben. Integriere nicht die Enttäuschung in dein Leben. Glaube auch nicht einfach stur, brutal weiter. Gib der aufkeimenden Frage Raum und durchlebe sie mit Gott. Schreibe und suche nicht die schnelle Antwort. Öffne dich. Lass dich formen. Bleibe hoffnungsvoll am Lichtschalter Gottes. Mit deinem Glauben ist alles in Ordnung. Bleibe hoffnungsvoll am Lichtschalter Gottes. Ja, sei nicht verstockt oder entdecke deine Verstockung, wenn dich Gott darauf hinweisen möchte, dass es um einen anderen Berg geht. Nimm seine Führung an, wenn er dich aufscheucht. Und bleibe trotzdem an ihm und ihm zugewendet, wenn es sich nicht klärt. Er bleibt dir zugewendet. So lernen wir bodenständig und vom Himmel inspiriert, Berge im Glauben zu versetzen. Die Füße auf der Erde, den Kopf in den Himmel, so quasi das Gebet Jesu: Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Jesus sagt: Hab Glauben. Und Jesus sagt: Folge mir nach. Ich habe mir vorgestellt, dass wir jetzt zum Ende dieser Predigt dem Heiligen Geist einen Moment Raum geben, ja, sein Werk ganz bewusst an uns zu tun. Ich lade alle ein, die das können, mit mir niederzuknien und ich bete das Vaterunser. Ich bete es langsam, Zeile für Zeile. Bewegt, was ihr da gehört habt, mit eurem Leben, mit dem Geist. Und achten wir doch darauf, was er uns heute Morgen hier sagen will. Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.